Hi, willkommen im Würfelhaus, der Podcast, bei dem es nicht nur um Mathe und Mathe-Probleme geht, sondern um all das, was dich als Mama, als Papa beim Lernen mit deinem Kind bewegt und was du brauchst, um gute Entscheidungen zum Wohle deines Kindes zu treffen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, es geht nicht immer um Mathe und Mathe-Probleme, so habe ich doch ein ganz dringendes Thema. Im Moment werden wieder viele Kinder diagnostiziert mit dem Gutachten Dyskalkulie, also einer begutachteten Rechenschwäche, also einer sogenannten, keine Krankheit im medizinischen Sinne, sondern eine anerkannte Entwicklungsstörung im Lernen. Es ist also eine umschriebene Teilleistungsstörung im mathematischen Bereich. Und genau darum soll es heute gehen. Ist das für dein Kind wirklich das Richtige? Wann brauchst du das für dein Kind? Wann macht es Sinn? Macht es überhaupt Sinn? Und vor allem, auf was musst du achten, falls dein Kind ein Dyskalkulie-Gutachten erhalten hat bereits und du wissen willst, ob es da wirklich vorangeht, was da vielleicht an Fördermöglichkeiten noch da sind. Ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast natürlich ChatGPT gefragt, was ist Dyskalkulie nochmal ganz genau und welche Ursachen hat es, was fragen die Eltern, was wird am meisten gefragt. Und da sind ganz viele Dinge aufgetreten, wo ich denke, okay, das müsste mal besprochen werden. Definitiv ist es so, dass man unterscheidet tatsächlich zwischen Dyskalkulie und Rechenschwäche. Rechenschwäche ist eher noch das so beobachtete Rechenproblem in der Schule. Ja, aber viele Lehrkräfte fordern die Eltern mittlerweile heraus oder fordern sie heraus, quasi die Kinder begutachten zu lassen. Also es nicht nur bei dem zu belassen, was die Eltern, was die Lehrkräfte merken, nämlich im Unterricht kommt das Kind in Mathe nicht gut mit, es bleibt hängen bei bestimmten Zahlenräumen, es kommt in den Rechenstrategien nicht voran, es kann nicht übertragen und so weiter. Und aus den Gründen wird es dann so sein, dass die Lehrkraft, wenn sie denn keine Idee mehr hat, was sie dem Kind Gutes tun kann, um es voranzubringen, dann einfach sagen, okay, zu den Eltern, lassen Sie es abklären, ob es eine Dyskalkulie ist. In meiner Wahrnehmung, ich habe ja da ganz besondere Zugang zu diesem Thema Dyskalkulie, in meiner Wahrnehmung ist das natürlich einfach für die Lehrkräfte erstmal, weil hätte dann das Kind ein Dyskalkulie-Gutachten, wäre diese Dyskalkulie, diese Teilleistungsschwäche dann bescheinigt, dann ist die Lehrkraft ein bisschen raus aus dem Rennen. Ne? Man sagt dann, okay, das Kind kann es ja doch nicht, dann kriegt es halt leichtere Aufgaben, ne? Und muss es nicht alles können. Nein, das ist aber auch ein Trugschluss, weil die Dyskalkulie ist nicht überall in allen Bundesländern so anerkannt und vor allem hat sie keinen wirklichen Einfluss auf das, was dann später mit dem Kind passiert oder das, was dem Kind mit dem, wo das Kind unterrichtet wird oder vor allem, wenn das Kind Klassenarbeiten schreiben muss. Dritte, vierte Klasse, da wird dann tatsächlich eine Dyskalkulie ja nicht wirklich als sogenannte Teilleistungsstörung anerkannt im Sinne, das Kind kann das nicht, also muss es eine leichtere Arbeit schreiben und dann kriegt es auch seine 2 oder seine 3. Nein, also in der Schweiz wäre es dann eine 5. Nein, das muss ich gerade andersrum über, wäre es dann eine 1 oder 2, was die Kinder dann kriegen würden, wenn sie die Klassenarbeit mitschreiben. Bei uns ist es dann eine schlechte Note, 4, 5 oder 6. Also, das ist definitiv nicht so, dass man automatisch davon ausgehen kann, wenn mein Kind ein Dyskalkulie-Gutachten hat, dann ist es davon befreit. Es wird eine differenzierte Klassenarbeit bekommen und dann kann es nicht wirklich eine ganz schlechte Note kriegen, weil es kann es ja nicht. Ne? Mein Kind kann diese Matheleistung nicht bringen, also müsste ja eigentlich eine Differenzierung erfolgen, die dann wieder dazu führt, dass das Kind nach seinen Maßstäben beurteilt wird und das ist eben nicht der Fall. Wenn du also jetzt hier zuhörst und denkst, aha, das Dyskalkulie-Gutachten, das rettet uns ein bisschen über diese Zeit, wo es für mein Kind schwierig ist in der Schule, in Mathe. Nein, das ist nicht der Fall. Wir gehen heute mal durch, wo genau hilft dir denn das Dyskalkulie-Gutachten und wo denn überhaupt gar nicht. Also in meiner Meinung, in meiner Vorstellung, ich glaube, ich habe darüber auch schon geredet, weil es so ein wichtiger Faktor ist, ist tatsächlich das Gutachten keine gute Alternative für das Kind, weil es tatsächlich bescheinigt, dass das Kind in Mathematik eine Störung hat. Also es ist nicht altersgemäß in seiner Entwicklung, seiner mathematischen Entwicklung. Ja, ich habe, wie gesagt, ja ChatGPT gefragt und immer wieder schaue ich jetzt mal drauf, was ChatGPT zu den einzelnen Argumenten von mir entgegensetzt. Ja, also natürlich, fachlich gesehen sprechen wir von ICD-10, also das ist eine internationale Klassifikation der Krankheiten, ja, und darunter wird sie auch geführt, ja. Aber, und sie wird in anderen Ländern unter Development Learning Disorders geführt. Also, wenn man aber fragt, ist Dyskalkulie eine Krankheit, dann kommt von ChatGPT, nein, keine Krankheit im klassischen Sinne, sondern sie ist nur klassisch, also im Klassifikationssystem, im medizinischen abrufbar als ICD-10 oder 11, ne? Und ist somit kodierbar, ja, und damit relevant für Anträge auf Förderung in Deutschland zum Beispiel bei seelischer Beeinträchtigung. Wenn wir das pädagogisch sehen, dann wird es als Lernstörung oder Teilleistungsstörung betrachtet. Und hier kommt der große Unterschied. Ich würde sagen, der Start für das Ganze liegt tatsächlich bei der Lehrkraft, die das Kind vor sich hat, die das Kind im Unterricht unterrichtet und die also in Mathematik unterrichtet und die dann natürlich sieht, aha, das Kind entwickelt sich nicht so wie die anderen Kinder, da fallen bestimmte Dinge auf, die dem Kind schwer fallen, ja. Und da ist deshalb, sagt die Lehrkraft vielleicht, naja, da wäre jetzt ein Dyskalkulie-Gutachten jetzt mal gut oder eine Abklärung gut, ob das jetzt wirklich schon eine Teilleistungsstörung ist, so wie ich das wahrnehme, oder eben nicht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, ne? Weil wenn dann die Mama, der Papa mit dem Kind das abklären lässt, ja, dann ist nämlich die Gefahr, dass da ganz viele falsche Diagnostiken gestellt werden. Ja, also wenn ich nämlich jetzt ChatGPT gefragt habe nach dem, wie häufig oder wie oft wird denn eine Fehldiagnose gestellt, ja, dann muss man sagen, schreibt die ChatGPT, es ist ein echtes Problem. Dyskalkulie wird mitunter zu früh oder falsch diagnostiziert, vor allem wenn nur ein kurzer Test gemacht wird, keine Intelligenzdiagnostik erfolgt und keine Entwicklungsgeschichte beachtet wird. Gerade bei Schulversagen in Mathe werden manchmal Symptome mit Ursachen verwechselt. Daher ist eine differenzierte Diagnostik durch Fachleute, also Schulpsychologinnen und Lerntherapeutinnen, entscheidend. Ich persönlich weiß nicht, ob eine Schulpsychologin, die ja eigentlich gar nicht so sehr im Unterricht beteiligt ist, die nicht sehen kann, was macht denn die Lehrkraft in der Schule, wo sitzt das Kind, was wird ihm gegeben, mit was lernt es, was ist die häusliche Unterstützung und so weiter. Möglicherweise wird das von der Lerntherapeutin oder vom Schulpsychologen, von der Schulpsychologin auch eruiert. Das wird zu einem Gespräch eingeladen, davon gehe ich aus, ja. Ich denke dennoch, in meiner Erfahrung ist es so, dass die Tests, die dann hier greifen, wie Kodi oder Zareki, die dann gemacht werden, nicht immer das testen oder andersrum gesagt, immer das testen, was sie testen sollen, nämlich eine Dyskalkulie. Also, nur ein kurzer Test gemacht, ist eben die Frage, ist die Schulpsychologin, der Lerntherapeut, die Lerntherapeutin wirklich so gut ausgebildet, dass nicht nur ein Test gemacht wird, sondern sie schon ganz viele Kinder in der Praxis hatte, wo sie es wirklich ein Stück weit vergleichen kann. Ja, das ist schon mal die eine Sache. Um einzuschätzen, ist das jetzt letztendlich einfach nur eine sogenannte der Problemstelle, die aufgrund eines schlechten Matheunterrichts oder einer fehlenden Förderung entstanden ist? Oder ist das tatsächlich etwas, was man unter neurologischer Störung klassifizieren und diagnostizieren kann? Zur neurologischen Störung komme ich nachher noch. Also, wie gesagt, ich bin da ganz anderer Meinung, aber ich möchte es gerne jetzt mal so aufdröseln für dich. Also, der kurze Test, da musst du also drauf achten, wird nur ein kurzer Test gemacht oder ein ausführlicher Test. Da wird dein Kind wahrscheinlich mehrere Male hingehen müssen. So, und wenn keine Intelligenzdiagnostik erfolgt, warum wird das gemacht? Ganz einfach, um es abzugrenzen, eine Teilleistungsstörung von einer allgemeinen Lernentwicklungsstörung. Das ist auch wichtig, weil ansonsten ein Kind, was tatsächlich lernentwicklungsgestört ist oder was eben, das Wort gestört finde ich ganz schlecht. Ich versuche ein anderes zu nehmen, was Herausforderungen hat im Thema Lernen. Ja, dieses Kind ist generell, sage ich mal, langsamer vielleicht, verarbeitet die Lernfelder ein wenig langsamer, in der Regel 2 Jahre im Unterschied zu den Klassenkameraden. Und braucht einfach länger, braucht andere Methoden und Materialien, um die Lernbereiche zu erarbeiten. Ja, und deshalb wird natürlich eine Intelligenzdiagnostik hier wichtig, im Sinne von, ist da generell ein Thema in allen Fächern, was alle Fächer umgreift. Ne? Das also zum Beispiel im Langzeitgedächtnis oder das Arbeitsgedächtnis des Kindes nicht ganz gut funktioniert. Vor allem in meiner Wahrnehmung die visuelle und die auditive Wahrnehmungsherausforderung fürs Kind eine große ist in der Schule. Also ein Kind sollte gut ausgebildete Fähigkeiten in den Wahrnehmungsbereichen visuell und auditiv mitbringen. Und ist das nicht der Fall, dann kann es natürlich sich auf alle Fächer auswirken. Deswegen bin ich der Meinung, dass eine Intelligenzdiagnostik nur bestimmte Bereiche nochmal wirklich erfasst, aber ganz wichtig wäre zu wissen, woran liegt es denn, dass das Kind tatsächlich hier nicht so performen kann. Ne? Also, wenn, so sagt ChatGPT, wenn die Intelligenzdiagnostik erfolgt ist und hier hervorgeht, dass das Kind eine durchschnittliche, also um die den Bereich 100 Intelligenz hat, vielleicht sogar eine höhere noch, ne, ich glaube, irgendwo im Bereich 80 und 70 fängt die Klassifizierung in Lernauffälligkeiten oder in Lernbehinderung oder sagt man nicht mehr sogar, das war ein früherer Ausdruck, man sagt jetzt eher Lernstörung oder Lernbeeinträchtigung statt. Aber wie gesagt, also sobald alles, was drüber liegt, sagt eigentlich, das Kind ist durchschnittlich intelligent. Auch hier wieder, was genau hältst du von Intelligenzdiagnostiken? Ich halte nicht sehr viel davon, weil ich denke, auch hier wird wieder ein bestimmter Bereich abgefragt und immer wieder auch mit einer Altersgruppe verglichen. Ja, ich denke, jedes Kind ist anders, jedes Kind sollte seinen Weg machen. Es geht im Endeffekt ja immer nur darum, was brauchst du als du Kind, was brauchst du Emma, was brauchst du Jakob, was brauchst du Lisa, damit du diesen Entwicklungsschritt machen kannst, damit du dieses Lernfeld für dich erobern kannst. Das ist meine Perspektive und darum geht es ja auch bei einer Diagnostik. Auch ich mache Diagnostik, ich schaue, wo hat das Kind aufgehört zu verstehen. Also mein Team und ich, wir begleiten ja ganz viele Eltern mit ihren Kindern, die Rechenprobleme zeigen. Aber mein Fokus oder unser Fokus geht wirklich darauf hin zu sagen, okay, wo müsstest du stehen laut Schule und wo stehst du gerade und was kann ich da ablesen und wo kann ich dir weiterhelfen und wie kann ich dir weiterhelfen? Dazu dienen ja diese Diagnostiken. Also ist es nicht generell schlecht, eine Diagnostik zu machen, aber wie gesagt, du musst achten darauf, dass es auch dann wirklich eine Diagnostik ist, die auf das abzielt, was untersucht werden soll, nämlich in dem Fall eine Dyskalkulie. Ne? Es ist ein längerer Test und es sollte gleichzeitig ein Intelligenztest erfolgen. In meinen Augen nicht notwendig, alles nicht, aber gut, dazu komme ich später. Genau, dann schreibt ChatGPT, keine Entwicklungsgeschichte beachtet wird. Das ist eine Fehldiagnose, also kann daraus entstehen, dass keine Entwicklungsgeschichte beachtet wird? Das finde ich ein sehr spannender Punkt, weil tatsächlich ist es so, dass man mehr über das Kind wissen muss. Was war im Leben des Kindes? Ist vielleicht auch ein bisschen was Traumatisierendes vorgefallen? Hat das Kind tatsächlich die Chance gehabt, in Mathe gut mitzukommen? Hat es mehrere Lehrerwechsel vielleicht hinter sich gehabt? Ich begleite einige Eltern, die immer wieder auch zur Sprache bringen, dass ihr Kind mehrere Lehrerwechsel hatte während der Zeit oder ein Kind, was in der Corona-Zeit in der ersten Klasse oder in der zweiten war, hatte es wirklich die Möglichkeit, tatsächlich hier die Inhalte für sich zu erarbeiten. Und ist vielleicht auch der schulische Unterricht ein bisschen schwierig gewesen. Ja, das sind alles Aspekte, die hier mit reinkommen. Und man muss einfach sagen, haben sich vielleicht die Eltern getrennt, ja, ist irgendwas beim Kind vorgefallen, was vielleicht auch das Lernen blockiert hat, ja, das passiert sehr, sehr häufig, das vergessen wir immer wieder. Man kann nur lernen, wenn es einem gut geht, ja. Lernen ist ein intrinsischer Faktor, also ich lerne, wenn ich selber lernen will. Und wenn ich da einen Sinn darin sehe und wenn ich ein Ziel vor Augen habe und wenn ich das nicht habe, dann kann Lernen natürlich auch nicht passieren. Oder wenn ich abgelenkt bin, auf andere Sachen fokussiert, wenn ich meinen Schutz wenn in der Familie Dinge vorfallen, die dem Kind zeigen, jetzt musst du deine Community sichern, als musst du jetzt irgendwie schauen, wie du deine Kommunikation mit den Menschen aufrechterhältst, damit du nicht aus der Gemeinschaft rausfällt. Das ist für viele Kinder extrem schwierig, wenn sie Freundinnen verlieren oder wenn ein Elternteil weggeht, ja, oder eine Oma stirbt, ein Opa stirbt. Das ist alles sehr, sehr schlimm fürs Kind und das kann natürlich da ganz stark mit reinspielen, dass das Kind einfach nicht in der Lage war, die mathematischen Problemstellungen oder Herausforderungen anzugehen. So, und die Conclusion, die hier gemacht wird im Internet, ist natürlich, daher ist eine differenzierte Diagnose durch Fachleute entscheidend, ja. Eine differenzierte Diagnostik, genau. Und jetzt würde ich aber einfach mal dieses Fachleute auch gerne in Frage stellen, weil nochmal, ich schließe damit meinen Kreis. Ich persönlich weiß nicht, welche Ausbildung die Schulpsychologin und die Lerntherapeutin wirklich haben. Ich persönlich habe ja schon einige Lerntherapeutinnen ausgebildet und muss sagen, es ist nicht wirklich so, dass jede Lerntherapeutin in Mathe wirklich gut Bescheid weiß. Was sie vielleicht kann, ist den Test durchführen und den Test auswerten, ja. Das wahrscheinlich, davon gehe ich aus, ist eigentlich eine Voraussetzung. Aber ob sie tatsächlich wissen, woran das doch liegen könnte, woher das kommt, dass ein Kind das einfach nicht verstanden hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, ja. So, und hier kommt auch noch ein großes Ausrufezeichen bei ChatGPT, nämlich die Rolle des Schulsystems. Hier steht, das Schulsystem kann verdeckte Rechenschwächen verschärfen, und zwar indem Frontalunterricht gemacht wird, statt individueller Förderung. Da will ich ganz kurz drauf eingehen. Ja, wenn deine Lehrkraft in der Schule Frontalunterricht anbietet, ist das für mich noch lange kein Zeichen, dass dein Kind eben dadurch vielleicht die Rechenschwäche entwickelt hat oder eben überhaupt in eine Dyskalkulie reingerutscht ist, also in eine ganz stark auffälligen Abstand zur Klasse. Ja, da definiere ich Dyskalkulie, nämlich wenn das Kind so stark von der Klasse weggerutscht ist in den Leistungen, schon vielleicht von Anfang an ganz stark weg war, dann kann ich sagen, okay, das wäre im klassischen Sinne eine Dyskalkulie, weil es ja immer an der Altersgruppe gemessen wird. Wie gesagt, für mich gibt es dieses Wort gar nicht, weil ich denke, jedes Kind kann rechnen lernen und sollte so weit rechnen lernen, dass es mit der Kultur, die wir haben, also unser mathematisches Umfeld, dass es damit klarkommt, dass es die Uhrzeit lesen kann, dass es eher einkaufen gehen kann und so weiter. Und deswegen denke ich, wenn man feststellt als Lehrkraft, dass schon ganz früh ein Kind in der ersten Klasse mit den Zahlen und mit den Rechenoperationen nicht gut klarkommt, dann braucht es eine sehr starke und gute und individuelle Förderung, um da quasi an der Klasse, mit der Klasse weiter zu sich zu entwickeln und voranzukommen. Und passiert das nicht frühzeitig genug, dann fällt dieses Kind immer weiter hinter die Klasse zurück und am Ende kann man dann sagen, okay, das wäre jetzt eine Dyskalkulie im Sinne einer Teilleistungsstörung. Woran das aber liegt, diese sogenannte Teilleistungsstörung, das ist das, was ich heute auch noch ein kleines bisschen aufdecken will. Ich glaube, du kennst meine Einstellung schon. Das liegt ganz sicher nicht einfach nur am Kind, sondern es hat natürlich Dinge, die dem Kind das Lernen erschweren, das will ich gar nicht abreden, aber da ist der Unterricht und die Förderung maßgeblich. Deswegen, wenn hier steht Frontalunterricht statt individuelle Förderung, kann ich dem zum Teil recht geben, weil ja, Frontalunterricht ist vielleicht nicht förderlich, weil die Lehrkraft die ganze Klasse vor sich hat und vielleicht mit allen das Gleiche macht, ja. Wäre aber kein Problem, wenn sie mit allen das Gleiche gut macht, eventuell, und dann vielleicht in der Arbeitszeit, wo die Kinder quasi in ihren Heften an Platz arbeiten, dann differenziert arbeiten können. Frontalunterricht ist ja nicht die ganze Stunde, die Lehrkraft steht vor der Tafel und unterrichtet die ganze Stunde. Das wird in der Regel so nicht passieren. Aber hier steht statt individuelle Förderung. Und das muss ich sagen, kann ich hier 100% unterstreichen. Eine individuelle Förderung ist hier vonnöten. Absolut. Ein Kind muss individuell gefördert werden. Also genau schauen, was hat Lisa nicht verstanden und warum hat Lisa das nicht verstanden? Was hat sie blockiert? Was hat dazu geführt, dass sie jetzt da steht, wo sie steht? Ich komme immer wieder zurück zur unterrichtsimmanenten Diagnostik, die eigentlich jede Lehrkraft zu tun hat. Das ist übrigens ein Punkt, den du als Mama, als Papa fragen kannst, wenn die Lehrkraft dir im Gespräch sagt, naja, jetzt müssten wir langsam mal in Richtung Dyskalkulie-Gutachten denken, dann kannst du fragen, naja, aber was ist Ihnen denn aufgefallen und was haben Sie sich denn notiert vielleicht auch schon die ganze Zeit über? Ne? Ist es einfach so eine Zusammenfassung des letzten halben Jahres, wenn Sie mir sagen, das wird irgendwie, Sie sehen da Schwächen, oder ist es einfach so, dass Sie mir ganz genau sagen können, an dem Punkt, bei dem Thema, an dieser Aufgabe, an dieser Rechenoperation, da hängt's, ja. Das wäre wichtig, weil diese individuelle Feststellung ist dann natürlich auch der Ausgangspunkt für die individuelle Förderung. Komme ich zum nächsten Punkt, nämlich Druck statt Verständnisaufbau. Und das will ich jetzt auch nochmal dick unterstreichen. Druck zu machen bei einem Kind, was eh schon Herausforderungen hat, was sich eh schon meistens dumm fühlt, was sich eh schon so fühlt, als wenn alle anderen es verstehen, nur das Kind nicht, dann noch Druck aufzubauen statt Verständnisaufbau, steht hier so schön, das ist natürlich der falsche Weg. Dennoch, wo kommt der Druck her? Der Druck kommt ja eigentlich von der Schule, meistens nicht vom Elternhaus, sondern wenn der Druck von den Eltern ans Kind geht, das wirst du mir bestätigen als Mama, als Papa, dann kommt der Druck von der Schule. Also du als Mama, als Papa stehst du unter dem Druck der Schule, gibst den Druck dann weiter an dein Kind. Statt Verständnis für dein Kind zu haben, das hast du ganz sicher. Die Frage ist nur, wie geduldig kannst du sein und wie lange kannst du abwarten? Und was hältst du aus in Bezug auf mein Kind kann es nicht, ja? Also, welche Erwartungen steckst du auch in dein Kind? Das ist auch ganz wichtig, ne? Ich habe Eltern begleitet auch schon, die selbst sehr ehrgeizig waren in der Schule und natürlich auch, keine Ahnung, einen gehobenen Beruf erlernt haben, also eben vielleicht auch im Management sind oder so. Und dann natürlich sehr starke Erwartungen an die Kinder haben oder ausgebildet haben. Und dann kann es natürlich sein, dass die Enttäuschung über das Kind kann es ja nicht, ist ja gar nicht so schlau, wie ich dachte, ja, weil Mathe wird immer noch so ein bisschen mit Intelligenz gleichgesetzt. Und dann kommt natürlich eine Enttäuschung, die das Kind spürt und dadurch natürlich auch unter Druck gerät. Also Druck generell, Stress generell ist natürlich nicht hilfreich an der Stelle, aber fast nicht vermeidbar, weil in der Schule geht der Lernweg ja immer weiter. Also die nächsten Themen stehen schon da. Und die Mathe ist ja anders wie in Deutsch. Da baut es nicht. In Deutsch geht alles ineinander. Ist alles sehr verflochten. Also lesen, schreiben und Texte verfassen und so weiter geht alles ineinander über. Aber in Mathe, sage ich mal, geht das meiste eben so stufig aufgebaut. Erst kommt der Zahlenraum bis 10, dann bis 20, dann bis 100, dann bis 1000 und so weiter. weiter. Und natürlich werden die Themen immer breiter und immer auch in der Tiefe mehr angeschaut. Aber es ist irgendwie schon ein Aufbau, der auf den Grundlagen aufbaut. Deswegen kommt der Druck natürlich sehr stark aus der Schule, weil zu einem bestimmten Zeitpunkt soll das Kind an einer bestimmten Stelle stehen. Also wir haben es jetzt immer noch über die Fehldiagnosen, warum eine Dyskalkulie manchmal oder ganz häufig gar keine wirkliche ist. Ja? Und deswegen nochmal an der Stelle, für mich ist es ein Widerspruch in sich, weil ich ja sage, es gibt gar keine Dyskalkulie in dem Sinne, ich begründe es aber auch gleich. Aber wenn du jetzt eine Unterscheidung brauchst, dann ist das auf jeden Fall wichtig für dich. Die Unterscheidung ist, es darf keine Geschichte aus der Schule sein, ne, sondern es sollte schon recht früh bemerkt worden sein, dass das Kind hier im mathematischen Bereich nicht so gut performt, wie es andere Kinder tun. Dann sofort natürlich agieren, intervenieren und schauen, was könnte es denn sein. Es sind viele Dinge, die das Kind beim Lernen, sage ich mal, ein Stück weit herausfordert. Zum Beispiel die visuelle Wahrnehmungskomponente, also kann das Kind gut Dinge visuell aufnehmen, hat es eine Brille, auch das spielt da mit rein, kann es die innerlich verarbeiten. Ich gehe da nach einem 3-Punkte-Konzept, nämlich der Input, was kommt ins Kind rein, was gebe ich ihm, ist es eine Aufgabe, die ich auditiv stelle oder ist es eine Aufgabe auf dem Blatt, ist es eine Anschauung, die ich dem Kind gebe oder was genau gebe ich ihm als Start, damit das Kind verarbeitet, und diese Verarbeitung muss ich mir auch genau anschauen, wie verarbeitet das Kind, ja, verarbeitet es gut innerlich, hat es gar keine Möglichkeit, gut visuell zu verarbeiten oder auditiv, ja, muss es nochmal, fragt es nochmal nach, wie war die Aufgabe, wenn du ihm eine Kopfrechenaufgabe stellst, ja, all das sind quasi Elemente, die dir zeigen, aha, das, was ich reingebe, könnte eine Problemstelle sein, also warum ein 100er Rahmen, wenn dein Kind gar nicht das innerlich verarbeiten kann, also da muss ich was ändern an der Stelle. Und wenn dann das Kind verarbeitet und es kommt dann falsch raus, das Ergebnis ist dann falsch, da muss ich nochmal schauen, an welcher Stelle ist das Kind denn falsch abgebogen. Ja? So, das heißt also, das Schulsystem oder der Unterricht in der Schule und auch das, was das Kind bekommt als Input von der Schule, ist natürlich maßgeblich für mich. Und das frühzeitige Feststellen von, in Mathe kann man sagen, läuft das Kind jetzt nicht so zu Hochtouren auf, wie es andere Kinder tun. Aus irgendeinem Grund kommt es da nicht so gut mit. Ja, dieser Punkt, es kommt nicht so gut mit, den will ich gerne noch mal ein bisschen näher erläutern, weil in meiner Wahrnehmung ist es ja so, dass es dürfte eigentlich in meiner Vorstellung kein Stoffverteilungsplan geben, der genau vorschreibt, wo das Kind nach einem Jahr zu sein hat in Mathe und in Deutsch und in anderen Fächern und am Ende der zweiten Klasse und so weiter. Das allein schon ist, ich habe vorhin von Druck geredet, das allein schon ist in meiner Wahrnehmung falsch aufgesetzt. Ja, man müsste mehr individuell schauen, was braucht das Kind, die Bestmöglichkeit geben zur Förderung und dann am Ende rausgehen und sagen, so, und jetzt kommt der nächste Schritt. Und ob der bei manchen Kindern dann schneller kommt als bei anderen, ist eigentlich unwichtig. Am Ende bräuchte es eigentlich so eine, ich sage immer, ein Grundcurriculum, ne, das alle Kinder leisten könnten. Das gibt es aber nicht. Es gibt nur das, was alle Kinder können sollen. Und da wird alles aufgezählt und danach wird die Note ausgerichtet. Aha, das wird jetzt nur zum Teil gekonnt und das wird gar nicht gekonnt und so weiter. Und dann gibt es eine 4, 5 oder 6 sogar, wenn möglich, bei manchen Kindern. Und das ist für mich der falsche Weg, sondern zu schauen, ein Grundniveau, kannst du das erreichen? Kannst du dieses Grundniveau erreichen? Und mit dem Grundniveau hast du schon eine 3. Und alle Übertragungsthemen, ja, Stochastik oder da gibt es ja ganz viele Dinge, Knobelaufgaben, ja, Teile von Sachaufgaben, ja, das muss ein Kind nicht können. Ein Kind muss nicht in der Grundschule bestimmte Draufsichten vielleicht auch schon oder bestimmte Baupläne, ist auch so ein Thema bei uns im Elternmeeting, dass die Eltern sagen, oh mein Gott, mein Kind muss ein Bauplan erstellen und weiß gar nicht, wie das geht. Also das sind so Dinge, wo ich sage, okay, was gehört in so ein Grundcurriculum, was alle Kinder leisten können? Und wenn das geleistet ist, ja, dann, ich will es gar nicht notenmäßig beziffern, sondern ich will sagen, das ist meine, ja, das ist meine Messlatte. Ich will, dass jedes Kind da hinkommt und es muss, kann jedes Kind erreichen. Und da, muss ich sagen, kommt halt immer ins Spiel, wie wird das Kind gefördert, wie wird es dahin gebracht, was bekommt es an die Hand, damit es das schafft. Ja, und daran würde ich die Lehrkräfte messen, nicht die Kinder. Im Sinne von, hat es die Lehrkraft geschafft, alle Kinder auf dieses Grundniveau zu bringen? Nein, dann ist irgendwas im Unterricht nicht gut. Dann ist irgendwas falsch, dann ist es im Aufbau was falsch. Dann ist, sind die Arbeitsblätter vielleicht nicht passend, was auch immer. Ne? Also eigentlich müsste die Lehrkraft schauen. Alle Kinder müssen aufs Grundniveau kommen. Und dann habe ich natürlich immer Kinder, die weitergehen können. Und auch Kinder, die auf dem Grundniveau kommen, oder sind, kann man dann sagen, so, jetzt hast du das nächste Thema hier, kannst du tiefer rein ins Thema Uhrzeit oder ins Thema Geld, ja, so, ne, du kannst jetzt mit Kommazahlen rechnen, ja, das wäre natürlich dann ein nächster Schritt im Grundcurriculum für Dritt- und Viertklässler, ja, aber ich sehe so viele Aufgaben in den Matheheften und in den Arbeitsblättern, wo ich denke, mein Gott, warum, für was, das braucht das Kind nie im Leben, never ever braucht es das in seinem Leben. Warum wird das abgefragt? Und vor allem, was ich dann merke, ist, dass die Eltern unglaublich verunsichert sind. Muss ich das mit meinem Kind üben? Ich versuche es zu üben, aber es kann es ja gar nicht, ja. Und dann natürlich so eine Liste im Kopf haben von Dingen, die das Kind nicht kann. Statt sich am Grundcurriculum zu orientieren, was sie nicht können, weil es den nicht gibt oder weil es das nicht gibt, und einfach zu sagen, okay, ich konzentriere mich darauf. Ja, ich konzentriere mich nur darauf. Und wenn ich das erreicht habe mit meinem Kind, dann kommt der nächste Step. Dann gehe ich in einzelne Themen vielleicht noch tiefer rein. Ja? So, da habe ich jetzt ausführlich was nochmal aufgetan, die Idee des Grundcurriculums. Ja? So, und dann steht hier, was noch entscheidend ist für eine Fehldiagnose oder was im Schulsystem auffällt, ist, zählendes Rechnen wird nicht abgebaut. Das finde ich auch einen spannenden Satz, weil ich bin ja der absolute Verfechter davon, dass man das Kind, ja, muss zählen können, das ist normal, aber das Zählenrechnen ist für mich ein Symptom dafür, dass das Kind kein Mengenverständnis erarbeitet hat oder noch nicht erarbeitet, ja. Und wenn hier steht, wird nicht abgebaut, dann ist das genau das, wo die Lehrkräfte oft stehen an dem Punkt zu sagen, naja, das Kind zählt, jetzt kommen wir langsam Ende erster Klasse oder wir sind schon in der zweiten, jetzt muss es aber langsam aufhören zu zählen. Aber wie soll das denn abgebaut werden? Das ist die große Frage. Und da wissen viele Lehrkräfte auch nicht, wie das gehen soll, weil diese Anschauungsmittel, das habe ich in anderen Podcasts auch schon, Folgen auch schon erwähnt, also das wird nicht gewusst, wie baue ich das ab, und die Anschauungsmittel, die sind einfach stark zählend ausgerichtet. Und jetzt steht die Lehrkraft, weil sie ans Lehrwerk gebunden ist, weil sie ja an die Anschauungsmittel gebunden ist, jetzt steht sie vor der Herausforderung, diese Anschauung wieder wegzunehmen. Aber was macht dann das Kind? Es versucht sich dann über das Zählen mit den Fingern oder im Kopf zu helfen, weil es eben nicht aus der Geschichte mit dem fehlenden Mengenverständnis rausgekommen ist. Also das Zählenrechnen wird nicht abgebaut, ist sehr lapidar ausgedrückt. Da muss man schon ein bisschen tiefer gehen und tatsächlich das Zählenrechnen als etwas erkennen, was man frühzeitig abfangen soll oder muss, im Sinne von, es muss abgelöst werden über ein kardinales Verständnis. Ein zählendes Rechnen ist kein Rechnen. Zählen ist Zählen, Rechnen ist Rechnen. Ja, das muss man sehr früh entdecken und sehr früh wahrnehmen. Und in meiner Erfahrung ist es so, dass die Eltern ganz oft sagen in den Gesprächen mit uns, ja, mein Kind, irgendwie die Lehrkraft hat zwar gesagt, alles noch gut, alles im grünen Bereich, aber ich sehe mein Kind zu Hause permanent dazu zählen und das gefällt mir nicht. Ne? Und wenn ich zu meinem Kind sage, hör doch mal auf, das kannst du doch sicher auch anders, ja, dann sehe ich aber trotzdem, dass es nickt beim Rechnen oder dass es sich die Uhr sucht, die kleinen Strichen an der Uhr oder am Lineal. Das heißt also, du hast hier definitiv einen Punkt, das Zählenrechnen wird nicht abgebaut, weil die Lehrkraft auch nicht weiß, wie es tut. Wie sie es tun soll, bei, das kommt noch dazu, einer Klassenstärke von vielleicht 21 bis 25 Kindern, da ist es eben noch mal schwieriger, das einzelne Kind abzulösen. Aber das ist auf jeden Fall ein Element, wo ich sagen würde, das führt direkt in die Rechenschwäche, in das Dyskalkulie-Gutachten, weil, und da muss ich den Vorwurf der Schule machen, es nicht frühzeitig erkannt wird, dass das Zellenrechnen eben nicht einfach, ja, die Finger sind ja da und alles noch gut, sondern je länger das Zellenrechnen anhält, desto schwieriger fürs Kind. Also auch wenn ich das häufig wiederhole, ist es wirklich total wichtig, dass du das verstehst. So, und dann kommt noch eine andere Rolle des Schulsystems hier, wird hier genannt, nämlich Inklusion und Differenzierung gelingen oft nicht flächendeckend. Das heißt, hier wird ein wichtiger Punkt angesprochen, Inklusion und Differenzierung. Inklusion in Bezug auf Kinder, die tatsächlich eine sogenannte Lernschwäche oder eine Herausforderung beim Lernen haben, das auch vielleicht schon mit einem Gutachten so ausgestellt worden ist oder bescheinigt wurde, ja, dass das Lernen einfach länger dauert, dass Kinder einfach andere Elemente, andere Dinge brauchen, die sie zum Lernen anregen, andere Methoden zum Lernen und so weiter. Das geht eher in die Inklusion. Also Kinder, die eigentlich in andere Schulen gehen würden, müssten, die werden dann in die normale, in Anführungszeichen, Grundschule inkludiert. Ja, die werden da zu den anderen Kindern mit reingenommen, was ich sehr, sehr gut finde. Aber auch das klappt nicht bei allen Kindern, weil das Schulsystem auch da nicht gut aufgestellt ist, ist meine Meinung. Aber auch da kann ich nochmal differenziert meine Meinung darlegen. Im Moment sind wir jetzt aber bei der Rolle des Schulsystems. Differenzierung gelinge nicht flächendeckend, heißt, das Kind müsste differenziert werden und das ist ein großer Punkt, der wirklich sehr wichtig wäre, wenn also deine Lehrkraft zu dir sagt, hey, sie könnten jetzt mal schauen, dass wir da vielleicht mal ein Dyskalkulie-Gutachten mal abchecken, ob es tatsächlich eine Dyskalkulie ist oder das wird definitiv dringend gebraucht, damit ich überhaupt weiß, wie ich mit dem Kind weitermachen kann, dann solltest du nachfragen. Ja? Was wurde bisher gemacht? Ne? Schau dir dazu vielleicht einen Podcast mit der Susanne Strauß an, mit der ich über das Thema Beratung gesprochen habe und über individuelle Förderpläne. Also es ist sehr wichtig, dass du da ganz klar die Lehrkraft auch abfängst und sagst, wo genau hat es angefangen, dass es bemerkt wurde, was genau wurde aufgeschrieben, was genau wurde wahrgenommen, in welchen Bereichen der Mathematik, also nicht einfach das Kind kann nicht so gut rechnen, es tut sich schwer, sondern wo genau tut es sich schwer und vor allem, was ist bisher passiert, welche Fördermaßnahmen sind aufgegriffen worden, damit das Kind da wirklich auch weiterkommt. Und jetzt gibt es da noch einen ganz speziellen Punkt, was die Förderaspekte angehen. Also, was wird gemacht? Ganz oft kriege ich von den Eltern gesagt, mein Kind geht in den Förderunterricht. Soll ich das lassen, wenn mein Kind jetzt mit Würfelaus arbeitet? Was denkst du, was ich da immer antworte? Ganz klar, ich gebe den Ratschlag, dass die Eltern mit der Lehrkraft reden sollen, das Kind rauszunehmen aus dem Förderunterricht. Weil ganz ehrlich, wenn es bisher noch kein Erfolg hatte oder nicht so gefruchtet hat, dass das Kind wieder an der Klasse anschließen kann, ja, dann ist der Förderunterricht auch nicht das, was man von ihm erwartet, nämlich, dass das Kind tatsächlich weiterkommt und zwar mit den anderen aufschließt, ja. Wenn ich natürlich die Idee habe, dieses Kind hat ein Dyskalkulie-Gutachten und es braucht ja gar nicht da sein und es braucht ja auch länger und es braucht ja auch andere Dinge und es darf ja auch länger brauchen, ja, dann verschleppe ich das Ganze ja nur. Und das ist auch meine Kritik an der Geschichte, dass in der Schule dann natürlich mit dem Dyskalkulie-Gutachten, sage ich mal so ein bisschen, ein Freifahrtschein für die Lehrkraft, ja, das muss es ja nicht können, das Kind, ja. Aber das führt dazu, dass das Kind tatsächlich immer weiter wegrutscht von der Klasse, noch weiter. Und ich hatte schon ein Kind, ich erinnere mich an die Paula, 6. Klasse, die eine schwere Dyskalkulie bescheinigt bekommen hat, ja. In den anderen Fächern eigentlich ganz gut mit dabei, aber in Mathe so weit weg, sie konnte nicht sicher im Zahlenraum bis 100 rechnen. Und das ist ja Thema der 2. Klasse. Also da konnte sie ein bisschen was, aber nicht wirklich so, dass man sagen kann, sie ist sicher vor allem auch nicht in den 10er Überschreitungen. Ja, und das kann ja nicht sein, ganz ehrlich, weil eine Teilleistungsschwäche, so wie es hier betitelt wird, als Klassifikation würde bedeuten, sie ist in Deutsch und in den anderen Fächern, vor allem in Deutsch, ist sie klassengerecht, ja, also sie bringt da passable Leistungen. Sie ist nur in Mathe ganz abgeschlagen, sage ich mal. Und das war ja bei ihr auch so eine klassische Dyskalkulie im Sinne von, sie ist weit weg von dem, was von ihr verlangt wird von Paula, ja. Aber wo ist das denn hergekommen? Und was wurde denn die ganzen 6 Jahre mit dem Kind gemacht, damit es immer noch quasi in Mathe in der zweiten Klasse steckt? Das muss definitiv nicht sein. Also je später es interveniert wird, je später eine gute Förderung wie zum Beispiel Würfelhaus angefangen wird, desto schwieriger ist es natürlich, das Kind wieder auf Klassenlernstand zu kriegen. Das würde ich sagen, ist bis zum Halbjahr der dritten Klasse noch gut möglich. Später wird es natürlich schwieriger. Aber ein Sechstklasskind kann doch nicht im Thema der zweiten Klasse stecken. Das finde ich, der Gap ist mir zu groß. Und da würde ich sagen, dass definitiv sind da einige Sachen in der Schule schiefgelaufen. So, hier schreibt ChatGPT zum Abschluss. Aber selbst der beste Matheunterricht kann eine echte Dyskalkulie nicht wegunterrichten. Er kann sie nur früh erkennen und besser auffangen. Und das ist für mich auch das Schlusswort, weil, da möchte ich nochmal tiefer reingehen in diese Geschichte, nämlich eine echte Dyskalkulie würde bedeuten, das Kind hat tatsächlich über die Ursachen und so weiter, kann ich später nochmal reden, aber es würde bedeuten, das Kind hat tatsächlich Probleme in der Gehirnstruktur oder im Arbeitsgedächtnis, also angeborene Unterschiede in der Gehirnstruktur und so weiter, so das wird so aufgeführt als Ursache einer Dyskalkulie, Störung im Mengenverständnis und so weiter. Aber die Frage ist für mich die Grundfrage, an der ich immer wieder sitze und grüble, ist, warum müssen denn alle Kinder das Gleiche können in Mathe? Ne? Warum reden wir von angeborenen Unterschieden in der Gehirnstruktur? Ja, ist das so schlimm? Jedes Kind ist anders, jeder Erwachsene ist anders. Ist doch gar nicht schlimm. Ich bin in Mathe, ich will mal sagen, auch Mathe ist nicht mein stärkstes Fach gewesen in der Oberstufe, ja. Das macht aber doch gar nichts. Ich habe auch meinen Weg gemacht. Und auch du wirst als Mama, als Papa sagen, ja, ich habe vielleicht Mathe, habe ich super gekonnt, ja. Und ich habe auch viel in meinem Beruf davon einbringen müssen. Ich habe einen Beruf gewählt, der genau dorthin geht, ja. Aber wenn du das nicht hast, wenn du einfach nicht so affin bist für Mathe, für Zahlen, für Rechnungen, für Gleichungen, für was weiß ich, ja, für abstrakte Mathematik, ja, muss nicht jeder sein, ja, was ist dann? Bist du dann aufgeschmissen? Hast du dann einen angeborenen Unterschied in der Gehirnstruktur? Natürlich hast du den, aber ist das schlimm? Das ist die Frage. Jeder hat doch einen Unterschied in der Gehirnstruktur und das ist gut so, das will ich gar nicht anders haben. Ne? Wie schlimm wäre es, wenn jeder gleich wäre? Deswegen, ich würde das grundsätzlich eben aus der Perspektive in Frage stellen. Versuche es mal aus der Perspektive zu betrachten. Stell dir vor, es gäbe keine Schule. Was ich nicht sagen will, dass es gut wäre, aber stell dir mal vor, es gäbe keine Schule. Würde niemand darüber urteilen, ob dein Kind eine Dyskalkulie, also eine Rechenschwäche, eine Teilleistungsschwäche hat, also in Mathe einfach nicht gut ist und vielleicht auch nie gut werden kann, ja, wäre dir das egal? Also was genau würdest du denn erwarten von deinem Kind, ne, wenn es so aufwächst? Du würdest doch sagen, ich möchte, dass mein Kind, wenn es einkaufen geht, ja, dass es mit Geld umgehen kann, dass es die Uhr lesen kann, wann es wieder zu Hause sein soll, ne, dass es sich auskennt im Straßenverkehr, mit den Schildern, Fahrplänen und so weiter, ne, was wieder in Mathe reinspielt, ne. Also das wäre dir doch wichtig, dass es weiß, wenn es was ausrechnen muss, wie es das machen kann. Das ist doch das, was wir in Grundschule brauchen. Ja, und das ist das, was deinem Kind die Teilnahme an der Kultur garantiert. Und das wäre dein Ziel und mehr vielleicht gar nicht. Und wenn dein Kind dann später eine Affinität für Mathe hat, wird es selbst sich da reinarbeiten. Es wird selbst recht mehr lernen wollen. Es wird sich vielleicht mit Wahrscheinlichkeitsrechnung auseinandersetzen. Ja, vielleicht gefällt ihm das. Vielleicht wird es mit Stochastik sich Bücher über Stochastik lesen und sich da einarbeiten. Es wird sich mit Computersprache auseinandersetzen und mit Programmierung, ja, das machen Kinder, die nicht so rechenaffin sind, meistens nicht, aber dafür haben die ganz andere Potenziale. Die gehen dann vielleicht mehr in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, sie gehen dann mehr in den Bereich Mentoring, also andere für andere wieder da sein, Psychologie, irgendwas, was vielleicht nicht mit Mathe zu tun hat. Ja, deswegen vielleicht ganz am Schluss habe ich was Schönes gelesen. Das will ich vielleicht noch sagen, weil ich habe ja ChatGPT eine sehr provokante Frage gestellt. Ich habe gestellt, kann man sagen, dass Dyskalkulie meistens falsch und zu früh diagnostiziert wird und dass die Ursache im Schulsystem, also in einem schlechten Matheunterricht liegt. Es war provokant, weil es liegt nicht alles am Matheunterricht. Ja, aber kurze Antwort, hat er gesagt. Nein, Dyskalkulie ist keine Erfindung schlechter Schulen. Es ist eine neurologisch und psychologisch fundierte Lernstörung. Aber es gibt tatsächlich Fehldiagnosen und Mangel der Matheunterricht, der kann ähnliche Symptome hervorrufen, jedoch keine echte Dyskalkulie verursachen. Ja? Aber, und das ist das Fazit aus der ganzen Geschichte, also das, was ich jetzt eben gesagt habe, ist das, was ich die ganze Zeit erklärt habe. Das ist die Antwort auf einer sachlichen Ebene, die berücksichtigt, dass wir ein ICD haben, also eine Kategorisierung von einer Rechenstörung in Dyskalkulie und dass wir uns danach ausrichten, schulisch gesehen, was das natürlich in jedem Bundesland unterschiedlich dann für das Kind zu sagen hat, ja. Wenn du wissen willst, was dann zu tun ist, wenn dein Kind eine Dyskalkulie hat, bereits bescheinigt hat, ja, dann geht es ja einfach darum, dass es Mathe lernt, dann wende dich gerne an uns, an Würfelhaus, weil wir wissen ganz genau, wie wir Kinder aus der Dyskalkulie-Geschichte herausführen können. Und da will ich nochmal sagen, natürlich gibt es Kinder, die sich da schwerer tun als andere. Aber wir haben schon sehr viele Kinder raus aus der Dyskalkulie, rein in das an der Klasse quasi orientierte Leistungen quasi geschafft. Das war jetzt ein komplizierter Satz, aber das Fazit von ChatGPT ist, Dyskalkulie ist mehr als nicht gut in Mathe. Sie beeinflusst das Lernen, das Selbstbild und den Alltag. Frühzeitige Diagnose und gezielte Förderung sind entscheidend, um Folgeprobleme zu verhindern und die Entwicklung zu unterstützen. Und damit will ich schließen mit der Idee, nämlich zu schauen, was macht denn das Gutachten mit meinem Kind? Es bescheinigt meinem Kind, es ist nicht gut in Mathe. Du kannst das nicht so gut wie die anderen. Bei dir stimmt was nicht, bei dir ist was gestört. Ja, das wurde sogar festgestellt. Du hast eine angeborene Unterschiede in der Gehirnstruktur oder Probleme im Arbeitsgedächtnis oder Störungen im Mengenverständnis. Lauter defizitorientierte Gedanken, die deinem Kind nicht gut tun. Ja, sie beeinflusst das Lernen. Ja, das Lernen ist aber abhängig davon, was kriegt das Kind? Input, Verarbeitung, Output. Das Selbstbild hängt aber davon ab. Also überleg dir gut, willst du, dass dein Kind tatsächlich ein Gutachten erhält? Was macht es mit dem Selbstbild, schon wenn es bei der Lerntherapeutin sitzt, die das feststellt. Das kann eine ganz nette sein oder die Psychologin in der Schule, die kann ganz nett sein. Aber nach was orientiert sie sich? Nach dem, was hier der Test sagt, ja? Und was macht es dann aber mit dem Kind? Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt. Was macht das dann mit dem Lernen für deine Zukunft? Wer hilft dir denn, das, was du bisher nicht erarbeitet hast, zu lernen? Was du brauchst, um am Leben teilzuhaben, ja? Wer hilft dir dabei und was brauchst du? Also frühzeitige Diagnose und gezielte Unterstützung sind entscheidend, um Folgeprobleme zu verhindern und die Entwicklung zu unterstützen. Das ist der wichtigste Satz von ChatGPT, den ich jetzt hier gelesen habe. Frühzeitig Diagnose heißt für mich, nicht diagnostizieren lassen, sondern selbst diagnostizieren. Schau dein Kind an. Was macht es in Mathe? Wie kommt es klar? Zählt es nur die ganzen Aufgaben rauf und runter? Kann es ein Würfelbilder 5 simultan erfassen? Wenn das nicht der Fall ist, das ist schon ein ganz großes, da würde ich schon rote Lampe würde da bei mir aufleuchten, zu sagen, das Kind braucht Hilfe jetzt erstmal. Ja, also was macht das? Wie fühlt es sich dabei? Ja, und die Kinder in der ersten Klasse sind ja oft noch sehr unbedarft, die zählen einfach. Ja, die haben da noch keinen Stress damit. Die Eltern sollen da nicht wegschauen und denken, ja, zählen ist alles gut, das habe ich auch gemacht als Kind. Ja, nein, mit dem zählenden Rechnen ist meist eine Problemstelle verbunden, die eben nicht einfach so weggeht, sondern wo man tatsächlich entgegensteuern muss. Ja, also schau genau und frühzeitig und lass dir nicht von anderen sagen, was dein Kind kann oder nicht kann im Sinne von, das Kind hat eine Dyskalkulie, sondern schau genau, wo sind die Problemstellen. Und wenn du das nicht weißt, dann wende dich an uns. Wir können das sehr, sehr gut und schnell feststellen. Und wir wissen aber auch ganz genau, was dein Kind braucht. Also die gezielte Förderung ist entscheidend. Und du kannst dich daran orientieren, was du von außen siehst. Alles, was du deinem Kind gibst, muss ein Stück weit einen Erfolg produzieren. Merkst du, ne, ich habe das jetzt schon 2-3 Mal gemacht und es funktioniert nicht? Nein, nicht weitermachen, sondern dann schauen. Nein, so geht das nicht. So wird es mein Kind nicht verstehen. Ich brauche was anderes. Heißt aber nicht, dass du jetzt alle möglichen Konzepte durchprobieren solltest, sondern du solltest wieder darauf schauen, was ist denn die Grundproblematik bei meinem Kind? Die Grundproblematik, die Herausforderung für dein Kind ist meistens, es kommt aus dem Kindergarten mit einem nicht oder nur wenig ausgebildeten Mengenverständnis. Und das ist die Grundproblematik für alles, was dann danach passiert. Wenn du da gut drauf schaust, ja, ist das, was es zeigt, dieses gezählende Rechnen, ist ein Symptom für fehlendes Mengenverständnis, ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt, also die ersten Wochen der ersten Klasse würde ich da noch nicht dazu rechnen, aber auch da schon siehst du Kinder, die das gar nicht brauchen, ja, so, aber orientiere dich daran, ne, weil, wie gesagt, es ist ein Symptom, was dir wirklich von außen sagt, da musst du jetzt aufpassen und warte nicht und höre schon gar nicht darauf, dass andere dich beruhigen wollen, sondern setze da an und hol dir eine gute Förderung und dann ist Dyskalkulie kein Thema mehr. Wir haben schon so viele Kinder begleitet, wo das Dyskalkulie-Gutachten dann nicht mehr notwendig war. Wenn es aber dann in der 3. Klasse von der Lehrkraft gefordert wird, dann hast du wahrscheinlich keine andere Wahl mehr. Außer du gehst dagegen und sagst, ich will genau wissen, was ist vorher gelaufen und so weiter. Und du musst dann wahrscheinlich deinem Kind das Dyskalkulie-Gutachten zumuten, damit es ein wenig Entlastung bekommt im Unterricht. Aber was es bekommt und was in deinem Bundesland hier entscheidend ist und rechtlich grundgelegt ist, das kannst du ganz einfach über Google herausfinden. Dazu brauchst du nicht meinen Podcast. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein wenig an Impulse geben in Richtung des Themas Dyskalkulie, meine Meinung dazu, meine Erfahrung und vor allem, du kannst mit Würfelhaus jederzeit starten und kannst deinem Kind Gutes tun und es rausnehmen aus dieser Geschichte. Ich bin dumm, ich kann das nicht, dein Kind kann es genauso gut lernen wie die anderen Kinder auch.